Was ist ein Prophet? Die Frage klingt einfacher, als sie ist. Hat er nicht mit Zukunft zu tun? Und wer schickt den oder die eigentlich? Was alle, die als Propheten bezeichnet werden, verbindet, ist zunächst einmal nur dies. Ein Prophet verkündet eine Botschaft, so laut es geht und zwar egal, ob das Publikum sie hören möchte oder nicht. Ein Prophet klingt zum Beispiel so.
I have a dream today.
Ich habe einen Traum. Der Bürgerrechtler und Baptistenpastor Martin Luther King 1963 vor 250.000 Demonstrierenden in Washington. Prophetie, die kann aber auch so klingen.
I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day.
Ich will, dass ihr in Panik geratet. Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg sagte das 2019, vor 5 Jahren, vor den Mächtigen der Weltwirtschaft in Davos. Der damaligen Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, dem ehemaligen Oberhaupt der anglikanischen Kirche Rowan Williams und so manchen anderen kirchlichen Repräsentanten galt sie zu jener Zeit als eine moderne Prophetin. Vor über 2000 Jahren klang Prophetie so.
Ihr fordert Pachtzinsen von dem Hilflosen und verlangt hohe Abgaben an Getreide von ihm. Darum soll euch das geschehen. Ihr habt Häuser aus Quadersteinen gebaut, aber ihr sollt nicht in ihnen wohnen. Ihr habt prächtige Weinberge angelegt, aber ihr sollt ihren Wein nicht trinken.
So wettert der erste Prophet, dessen Worte in der hebräischen Bibel in einem eigenen Buch überliefert wurden. Sein Name? Amos. Seine Zeit? Das 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Amos kündigt eine entbehrungsreiche Zukunft für die korrupte und ungerechte Oberschicht im damaligen Israel an. Aber er redet auch von Hoffnung.
Sucht das Gute, nicht das Böse. So werdet ihr leben.
Heute denken wir immer, Propheten sind die, die die Zukunft ansagen. So ist das gar nicht im Alten Testament, sondern die sagen was über die Zukunft, weil sie eigentlich die Gegenwart ändern wollen. Eigentlich möchten die, dass die Zukunft nicht eintritt.
Michaela Geiger, Professorin für Altes Testament an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal.
Also wenn Amos sagt, ihr Reichen, so wie ihr die Armen behandelt, das geht gar nicht, dann sagt er das ja nicht, damit das Schlimme eintrifft, sondern dann sagt er das, damit sich die Jetztzeit ändert. Damit die Reichen denken, stimmt, so geht's wirklich nicht. Ich sage Zukunft an, damit sich die Gegenwart ändert und diese Zukunft gerade nicht eintritt.
Der Prophet ist seine Botschaft. Und diese Botschaft kommt aus einer Quelle jenseits des Propheten, vom Göttlichen zum Beispiel.
Das kann eine Audition sein, es kann was Gehörtes sein, es kann eine Vision sein, es kann ein anderes Erlebnis sein, ein Traum oder so. Das heißt, irgendeine Art von Offenbarung. Also der Prophet, Prophetin weiß sich berufen, einer Adressatin etwas zu sagen. Das sind die drei Elemente, die wir brauchen.
Ganz im Geheimen, nur im stillen Kämmerlein, kann niemand Prophet sein. Die Botschaft will gehört werden. Und so wurden auch die Prophetenworte in der hebräischen Bibel überliefert, sagt die Alttestamentlerin.
Damit wir es heute wissen, braucht es auch, dass diese Leute das weitererzählt haben. Dass sie sich daran erinnert haben und dass sie sich vielleicht später daran erinnert haben, als das auf einmal relevant wurde, was der Prophet, die Prophetin gesagt hat.
Von über 40 Propheten und Prophetinnen erzählt die hebräische Bibel das Alte Testament. Im jüdischen Talmud, in dem sich Jahrhunderte des Nachdenkens über die Bibel spiegeln, kommen noch mal knapp 20 Namen dazu. Außerdem gibt es noch viele mehr, von denen pauschal gesagt wird, sie arbeiten im Dienste dieses oder jenes Königs.
Es gibt unterschiedliche Typen von Propheten. Es gibt die, die ganz nah beim König sind. Und wenn der König zum Beispiel überlegt, ob er Krieg führt, ob er heute Krieg führt oder morgen, dann könnte er seinen Hofpropheten fragen, soll ich das machen oder nicht.
Prophet ist eben nicht gleich Prophet, sagt Michaela Geiger.
Und dann gibt es die, die nicht so im Machtzentrum stehen. Also so wie, wenn ich nochmal auf Amos zurückkomme, der ganz von außen kommt, der sagt, ich wollte eigentlich noch nie ein Prophet sein, das hat mich eigentlich nie interessiert. Ich war ein Maulbeerfeigenritzer. Gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Amos beschrieben wird. Also der kommt von außen und sieht Dinge und weiß sich berufen, das, was er an Missständen sieht, anzuprangern. Und das ist natürlich eine ganz andere Funktion, also eher eine sozialkritische Funktion.
Propheten, die als Berater am Königshof arbeiten, das ist ziemlich nah dran am Orakel- und Weissagungswesen, wie es in antiken Zeiten im gesamten Umfeld der Bibel verbreitet war. Die Seher lasen aus Eingeweiden und dem Muster von Vogelschwärmen. Orakel äußerten in Tempeln ihre schicksalsträchtigen Wahrheiten.
Dein Sohn wird dich töten.
Das hörte der Vater des sprichwörtlich gewordenen Ödipus von der Seherin in Delphi. Geholfen hat es ihm nichts. Erst seine Gegenmaßnahmen ermöglichten, dass der Orakelspruch Wirklichkeit wurde. Auch wenn diese Geschichte vom Orakel in Delphi eher gut erfunden ist und nicht historisch wahr, sie zeigt doch etwas über diese Orakelsprüche. Sie waren vieldeutig, sie bezogen sich auf die Zukunft und sie traten unerbittlich in Kraft. Die Geschichten in der Bibel verlaufen anders als die in Delphi, sagt der jüdische Rabbiner Walter Rothschild.
Normalerweise, die Propheten sagen nicht, was passieren muss, sondern was passieren könnte, wenn die Menschen sich nicht ändern.
Die Worte des Propheten lösen eben nicht den unerbittlichen Mechanismus der griechischen Tragödie aus.
Die Propheten geben immer ein Vow. Ja. So spricht der Herr, wenn sie so weitermachen, wie sie es jetzt tun, dann wird das und das passieren. Immer die Möglichkeit, zurückzuziehen von diesem Schicksal. Ich denke, die Propheten sagen, Gott hat einen Plan oder vielleicht Gott hat zwei Pläne und es hängt von ihnen ab, welcher Plan Gott nimmt. Also das ist doch so eine Kombination, ein Hybrid. Ja? Es gibt doch einen Plan, aber. Dieser Aber ist wichtig. Ich sage immer, ich bin abergläubig. Ich glaube, aber.
12 Bücher hat die hebräische Bibel, die jeweils unter dem Namen eines Propheten Worte und Lebensgeschichten überliefern. Worte, die scheinbar in die Zukunft gerichtet sind, aber immer die jeweilige Gegenwart des Volkes Israel meinen. Eine Frage, mit der Propheten immer konfrontiert sind, die biblischen genauso wie die Prophetinnen und Propheten von heute, ist die: Woher wissen wir, dass deine Botschaft wirklich von Gott kommt, dass sie wahr ist? Warum sollen wir dir Glauben schenken? Eine Antwort findet sich im 5. Buch der hebräischen Bibel.
In einem relativ späten Text ist ein Prophetengesetz erfunden worden. Und da hat man gesagt, jeder echte Prophet ist ein Prophet wie Mose. Und ein Prophet wie Mose heißt, man kann einen echten Propheten daran erkennen, dass er eigentlich so ungefähr zur Tora passt, in dem, was er sagt.
Und deshalb zum Beispiel nicht den falschen Göttern folgt.
Folgender Fall: In deiner Mitte, Israel, tritt einer als Prophet auf. Er kündigt dir Zeichen oder Wunder an. Die Zeichen und Wunder passieren wirklich. Doch nun fordert er dich auf: Lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du noch gar nicht kennst. Wir wollen sie verehren. Dann darfst du nicht auf die Worte hören, die so einer spricht.
Und dann haben wir als zweites Kriterium: Ein Prophet ist nur dann ein echter Prophet, wenn eintrifft, was er gesagt hat. Ha, weiß man halt natürlich nur hinterher, ob das geklappt hat. Das heißt, ich bin in dem Moment, wo ein Prophet anfängt, Dinge zu verkünden, auf mich allein gestellt oder auf meine Gemeinschaft gestellt, ob ich das glaube oder nicht.
Aber das viel größere Problem ist, was, wenn der Prophet Erfolg hat? Wenn die Menschen wirklich auf ihn hören und daraufhin ihr schlechtes Verhalten ändern, dann wird nicht eintreffen, was der Prophet verkündet hat. Im sogenannten Prophetengesetz in der hebräischen Bibel heißt es allerdings:
Wenn der Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt, es sich aber nicht erfüllt und nichts geschieht, dann weißt du, das hat der Herr so nicht gesprochen.
Gerade der Erfolg, also die Verhaltensänderung, macht den Propheten, der ihn angestoßen hat, nach logischen Kriterien zum falschen Propheten. Seit der Corona-Pandemie kennt man diese Situation als das Präventionsparadox. Wer erfolgreich Vorsorge betreibt, wird hinterher der Lüge bezichtigt, denn die angekündigte Katastrophe tritt nicht ein. Was die Ankläger vergessen: Sie tritt nur deshalb nicht ein, weil eben die Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden. Direkt beweisen lässt sich das nicht. In der Bibel gibt es ein kleines Prophetenbuch, das genau von diesem Paradox erzählt. Die Geschichte von Jona, dem erfolgreichsten Propheten der Bibel. Jona bekommt von Gott den Auftrag, der damaligen Großstadt Ninive den Untergang anzukündigen. Allerdings hat Jona keine Lust auf den Job und flieht per Boot. Er geht über Bord und landet im Bauch eines Fisches oder Wales, je nach biologischer Interpretation. Jona wird an Land gespuckt, fügt sich ins Unvermeidliche und erlebt eine Überraschung.
Jona geht nach Ninive und sagt: In 40 Tagen werdet ihr hier alle zerstört werden. Und dann kehren die aber um und sie werden nicht zerstört. Und was macht man denn dann? Dann ist Jona ja ein Falschprophet.
Auch wenn sein Auftreten dafür gesorgt hat, dass eine ganze Großstadt, Ninive steht stellvertretend für die Assyrer als den größten Feind des damaligen Israel, ihr Verhalten ändert. Inklusive der Haus- und Nutztiere übrigens. Gott tut seine Drohung leid und Jona, der schmollt.
Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte: Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben.
Was macht man damit, wenn Propheten eigentlich immer sagen, wie es kommen wird, und auf einmal verändern sich alle?
In der hebräischen Bibel endet die Geschichte von Jona offen. Es wird nicht überliefert, ob der Prophet sich mit den unerwarteten Folgen seines Erfolgs und letztlich mit Gott versöhnt. Auch der Koran erzählt von Jona, dort heißt er Yunus. Der Koran allerdings konzentriert sich auf den bekannteren ersten Teil der Geschichte. Yunus flieht, der Koran sagt nicht genau wovor, erst die spätere Tradition ergänzt, vor einem Auftrag Gottes. Yunus geht an Bord eines Schiffes, von dem aus er ins Meer geworfen wird.
Man war nämlich damit konfrontiert, dass das nicht nur vollbeladene, sondern übervollbeladene Schiff kurz vor dem Untergang stand und dann eine Person über Bord geworfen werden musste. Und das Los fällt auf Yunus, der dann über Bord geworfen wird und daraufhin im Fisch landet.
Der Koran sagt nichts dazu, ob das der sprichwörtliche Wal war, sagt die islamische Theologin Mira Sievers.
Auf jeden Fall landet er dort und erkennt dann, dass er einer der Ungerechten war. Und daraufhin wird er dann an Land geworfen.
Sure 37 des Korans erzählt dann knapp, wie es Yunus mit seinem göttlichen Auftrag ergeht.
Und wir sandten ihn zu 100.000 oder mehr. Da glaubten sie und wir verliehen für eine Weile Lebensgenuss.
Sie trifft dann tatsächlich auch keine Strafe, weil, obwohl sie zu Beginn, als Yunus das erste Mal gepredigt hat, ja nicht geglaubt haben, dann bereuen sie und glauben tatsächlich. Und Yunus wird zu einem unglaublich erfolgreichen Propheten.
Schon vor dir hatten wir Gesandte ausgesandt. Von einigen von ihnen erzählten wir dir noch nicht.
Heißt es in Sure 40 des Korans. Gott schickt Propheten und Gesandte. 25 werden im Koran namentlich erwähnt. Auch sie sind, wie die Prophetinnen und Propheten der hebräischen Bibel, nicht vordringlich mit der Zukunft befasst.
Das islamische Konzept von Prophetie legt nicht in dem gleichen Maße Wert auf diese Vorhersage der Zukunft, wie das vielleicht die Alltagssprache macht, sondern die Propheten haben einen relevanten Zukunftsbezug, weil sie vor dem Gerichtstag waren, vor dem Einbrechen des Gerichtstags. Das ist ja etwas, was ganz klar in der Zukunft liegt. Aber es ist nicht so, dass das ihre Kernaufgabe ist, sondern die Kernaufgabe ist die Überbringung der Botschaft.
Knapp 20 von ihnen sind auch aus der Bibel bekannt. Figuren von Adam, Abraham und Moses bis zu Jesus, den der Koran Isa nennt. Dazu kommen einige, die nur der Koran nennt. Der wichtigste unter ihnen ist natürlich Mohammed, sagt die islamische Theologin Mira Sievers.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was macht den Propheten Mohammed so besonders? Weil ich eigentlich immer dazu tendiere zu antworten, was ihn gleich macht im Hinblick auf die übrigen Propheten. Also aus islamischer Sicht ist Mohammed erst einmal der Prophet, der an die MuslimInnen bzw. an die gesamte Menschheit entsandt worden ist. Er ist der letzte Prophet, der entsandt worden ist und deswegen ist seine Botschaft aus islamischer Sicht eben eine aktuelle Botschaft, die für uns ganz direkt relevant ist.
Und vor allen Dingen, Mohammed ist ein Vorbild.
Der Prophet gilt als El-Emin, heißt der Vertrauenswürdige. Und wenn in der Erziehung quasi die Eltern, ob das jetzt muslimische Kinder sind oder nicht muslimische, ist ja eigentlich gleich. Man sagt ja immer, du sollst nicht lügen. Gibt es ja auch in anderen Religionen. Und da verweist man auch mehrmals auf den Propheten. Er hat nicht gelogen. Im Koran steht, dass man nicht lügen soll. Und du, wenn du auf diesem Wege weiterhin gehen möchtest, dann solltest du auch nicht lügen.
Sagt Kübra Darkilic, islamische Theologin und aktiv beim interreligiösen House of One.
Weil der Prophet das auch so gemacht hat, so bringen uns unsere Eltern das bei, macht man das dann lieber auch. Man isst mit der rechten Hand, das ist auch ein Hadith.
Ein Wort oder eine Handlung des Propheten überliefert außerhalb des Korans.
Niemand von euch sollte mit seiner linken Hand essen oder trinken, denn der Teufel isst und trinkt mit seiner linken Hand.
Solche und ähnliche Worte und Taten des Propheten Mohammed sind von frühester Zeit an gesammelt worden und ergänzen die Überlieferung des Korans.
Was der Prophet eben gemacht hat, die guten Sachen ahme ich nach und bekomme quasi einen Pluspunkt.
Also ich glaube, man könnte sagen, viele Musliminnen und Muslime sind vom Vorbild des Propheten einfach sehr bezaubert von seinem Wirken und haben deswegen auch eine besondere Beziehung zu ihm. Ja.
Islamisches und christliches Nachdenken über Propheten berühren sich in diesen Tagen. Denn Karfreitag und Ostern fallen dieses Jahr in die Zeit des Ramadans. Auch für Muslime geht es in dieser wichtigen Zeit nicht nur ums Fasten, sondern vor allem um ein vertieftes Verständnis dessen, was im Koran steht.
Jesus ist ein Prophet wie alle anderen. Also der Koran macht ganz deutlich, dass Jesus nicht Gott ist, auch nicht menschgewordener Gott. Und das ist etwas, das eine enorme Anzahl von Versen auch im Koran füllt. Also weil das eine aktuelle Frage bereits war zum Zeitpunkt der Koranentstehung.
Sagt die islamische Theologin Mira Sievers. Auch wenn für die christliche Alttestamentlerin Michaela Geiger Jesus mehr als ein Prophet ist, im Prinzip kann sie mit dieser Vorstellung viel anfangen. Denn die beschreibt, sagt sie, den Horizont, in dem die ersten Gläubigen über Jesus und seinen Tod nachdachten.
Da ist dieser Jesus, der offensichtlich eine Gotteserfahrung hatte, der eigentlich alles erfüllt, was ein Prophet erfüllt. Und genau dieser, an den ganz, ganz viele geglaubt haben, stirbt dramatisch, wird dramatisch gekreuzigt. Und die frühen Christen, die haben gesagt, jetzt ist diese Katastrophe passiert, dass der gekreuzigt worden ist. Wie können wir das verstehen? Und was macht man? Man liest in seiner Bibel, und das ist unser Altes Testament, man liest und stellt fest, das war ja schon immer so, dass die Propheten schlecht behandelt worden sind, dass die Propheten ins Gefängnis geworfen worden sind, sogar, dass die Propheten umgebracht worden sind.
Nirgendwo gilt ein Prophet so wenig wie in seiner Heimatstadt.
Weil das bei den Propheten auch so war, weil man erst im Nachhinein begreift, was er alles gesagt hat. Und deshalb gibt es in diesen Kreuzigungsszenen auch viele Anspielungen auf das Schicksal der Propheten.
Und heute?
Die Propheten kehren zurück,
titelte die Berliner Zeitung Ende Februar. Allerdings nicht predigend in Berlins Straßen, sondern aus Marmor gehauen auf einem der prominentesten Gebäude Berlins. 8 Prophetenfiguren, meterhohe Nachbauten des historischen Fassadenschmucks, wurden vor 2 Wochen am wiederaufgebauten Berliner Schloss befestigt. Die einen bejubeln einen Schritt zu mehr historischer Vollständigkeit, die anderen kritisieren die Prophetenfiguren als religiös-ideologische Vereinnahmung der säkularen Stadt. Und zwar interessanterweise als christliche Vereinnahmung. Die Propheten werden nicht mehr als die alttestamentlichen und damit im Prinzip frühjüdischen Figuren interpretiert, die sie waren. Eine interessante Bedeutungsverschiebung. Eines allerdings bleibt gleich. Auch die Prophetenfiguren auf dem Stadtschloss sind Steine des Anstoßes im wahrsten Sinne.
Propheten sind keine People-Pleaser. Sie reden den Menschen nicht nach den Mund. Sie sagen, ihr sagt Friede, Friede, aber ich sage euch, es ist kein Friede. Ihr sagt, es ist alles in Ordnung, wir sind doch eigentlich prima Leute. Ich sage, ihr baut euren Wohlstand auf Ungerechtigkeit und ihr bewegt euch in die falsche Richtung. Das ist Prophetie.
Und deswegen, sagt der evangelische Theologe Thorsten Dietz, sind Propheten auch heute keineswegs überflüssig.
Propheten gehen ins Wagnis. Sie berufen sich auf einen absoluten Maßstab der Gerechtigkeit oder des Friedens. Und man kann sie schlecht widerlegen. Sie können es aber auch nicht beweisen.
Vielleicht gab es in den letzten Jahrhunderten ein paar Unheilspropheten zu viel. Vielleicht möchten sich Menschen heute noch weniger als früher mit unbequemen Botschaften aus dem Gewohnten schubsen lassen. Fakt ist, was man heute mit Prophetie und Propheten verbindet, bewegt sich in einem engeren Rahmen als früher. Das Negative steht im Vordergrund, die schlechte Botschaft. Vielleicht auch das moralische Überlegenheitsgefühl von einem, der anders als die Menge eine unbequeme Wahrheit schon erkannt hat. Das ist keine ganz neue Entwicklung. Schon Thomas Mann schrieb kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert die Erzählung »Beim Propheten«. Sie spielt ausgerechnet am Karfreitag und macht sich lustig über eine sehr gemischte, sehr gebildete, sehr bedürftige Gesellschaft, die sich in einer Dachstube versammelt hat, um den Verlautbarungen eines von ihnen verehrten Propheten zu lauschen.
Es waren Predigten, Gleichnisse, Thesen, Gesetze, Visionen, Prophezeiungen und tagesbefehlartige Aufrufe, die in einem Stilgemisch aus Psalter und Offenbarungston mit militärisch-strategischen sowie philosophisch-kritischen Fachausdrücken in bunter und unabsehbarer Reihe einander folgten. Ein fieberhaftes und furchtbar gereiztes Ich reckte sich im einsamen Größenwahn empor und bedrohte die Welt mit einem Schwall von gewaltsamen Worten.
Wer möchte da noch Prophet sein? Wobei, das wollten ja schon die Propheten der Bibel oft nicht. Siehe Jona, der vor seinem Auftrag davonsegeln wollte. Es gibt allerdings christliche Gemeinschaften, sagt Thorsten Dietz, die das mit der Prophetie auch heute noch sehr ernst nehmen. Denn die Gabe des prophetischen Redens wird in den ersten Schriften des Neuen Testaments als Geschenk des Heiligen Geistes an die christlichen Gemeinden verstanden.
Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden.
Genau, das ist in charismatischen Kreisen schon üblich. Ne? Da gibt es dann Zeiten, wo man sagt, hörendes Gebet und jetzt hören wir mal. So, und jetzt sind Zeiten, jeder kann sagen, eine Vision, die er von Gott bekommen hat oder ein Wort, das er von Gott bekommen hat. Das ist so die basisdemokratische Version. Man glaubt, alle können das.
Aber, sagt Thorsten Dietz, mit dieser Fähigkeit muss man vorsichtig umgehen. Es besteht die Gefahr des Machtmissbrauchs.
Die Gefahr in der charismatischen Verwendung der Prophetie ist, hier wird wirklich beansprucht, von Gott her Zukunft sagen zu können, wirklich vorhersehen zu können, selbst wer US-Wahlen gewinnt. Das war eine Riesenwelle in den USA. Unzählige Propheten haben sich da versucht, gewinnt Trump nicht. Oder eben auch Drohung oder Warnung auszusprechen. Auch das haben viele Propheten getan. Wer die Demokraten wählt, trennt sich vom Heil und kommt in die Hölle. Solche Dinge. Und das finde ich einen groben Missbrauch von Religion.
Prophetie ist eine herausfordernde Sache, auch heute noch. Wie viele Menschen bekamen schon den Ehrentitel, ein Prophet der Moderne zu sein. Und dann stellte sich heraus, dass sie doch eher ihrer eigenen Agenda folgten, als dem Wunsch nach einer besseren Zukunft für alle oder zumindest viele. Die Entzauberung der Propheten. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg steckt gerade mitten in diesem Prozess.
Im Rückblick erkennt man es. Im Rückblick kann man sagen, das war echt eine prophetische Stimme. Es hat sich bewährt, was da wirklich gesagt wurde.
Wenn Thorsten Dietz einen Propheten der Moderne nennen soll, geht er deshalb ein paar Jahrzehnte zurück. Martin Luther King, sagt er, verband kämpferische Gegenwartskritik, unbequeme Wahrheiten und Hoffnung für eine bessere Zukunft.
Ich glaube, eine Welt völlig frei von Prophetie, von Vision, von Utopie und Hoffnung ist schwer erträglich. So, wir sind in einer Zeit, wo für Hoffnung fehlen oft die Gründe. Also das mit dem Klima, starke Gründe hat man gar nicht, dass alles gut wird, noch in irgendeiner Weise. Frieden, Weltfrieden war mal so ein Projekt 20. Jahrhundert, sieht nicht gut aus. Und ohne Hoffnung weiterzumachen, ist einfach verflixt schwierig.
Wahrscheinlich sollten wir uns wünschen, dass die Warnungen vor Klimaerhitzung und unwiderruflichen Kipppunkten wirklich Prophetie sind. Denn das würde ja heißen, eigentlich soll es anders kommen. Diese Zukunft soll nicht eintreffen. Andernfalls wäre es Apokalyptik und das heißt Weltuntergang.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.